3.1.2 Motivierender Instrumentalunterricht. Aus der Lehrerperspektive lässt sich die Motivation einer Schülerin immer nur begünstigen. Man kann Arrangements schaffen, in denen man passende Anreize zu den Schülermotiven bereithält. Dabei ist es hilfreich, sich am Motivationszirkel zu orientieren. Station 1 – Motiv. Ein motivierender Instrumentalunterricht beginnt demnach mit dem Motiv. Oft ist es nicht so einfach, die drei Gruppen der soziogenen Motive einer Schülerin auszumachen. Daher kann man auch konkretere Motive in den Blick nehmen. So kann eine Schülerin ein bestimmtes Musikstück spielen wollen, weil es ihr gut gefällt. Aus diesem Fall muss eine Lehrerin nicht darüber nachdenken, ob sie dies aus einem Leistungs- oder Machtmotiv heraustut, sondern sie muss sich überlegen, ob sie aus diesem Motiv gemeinsam mit der Schülerin ein vernünftiges Ziel formulieren kann. Um die tiefer liegenden Motive zu identifizieren, die häufig nicht verbalisiert werden, hilft es, das Wissen um die drei großen Bereiche der soziogenen Motive zu haben, aber auch, sich über die eigenen Motive beim Musizieren bewusst zu werden. Auch die eigenen Visionen von gelingendem Unterricht sollen immer wieder reflektiert werden. Zieldimensionen und Bereiche. Lernt die Lehrerin die Schülerin und ihre Motive besser kennen, sollte sie danach die Unterrichtsplanung, also in erster Linie die Ziele des Unterrichts, ausrichten. 4 verschiedene Dimensionen von Zielen unterscheidet Musikpädagoge Anselm Ernst. Erstens, Leitziele. Hier geht es um allgemeine pädagogische Tendenzen und Absichten sowie das globale Warum des Instrumentalunterrichts. Zweitens, Richtziele. Hier ist die Frage, in welche Richtung der Instrumentalunterricht konkret zielen soll. Steht das Erleben des jeweiligen Instrumentes im Vordergrund oder eher der Spaß an musikalischer Praxis? Oder soll gar nur die Theorie durch Zuhilfenahme der Praxis gelernt werden? Drittens, Grobziele. Diese sind konkrete, meist musikalische Ziele. Beispielsweise das Einstudieren eines bestimmten Musikstücks oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit, zum Beispiel Zirkularatmung. Viertens, Feinziele. Hier geht es um einzelne Handlungen, die geübt werden. Es handelt sich um Ziele, die bis ins Detail ausformuliert sind. So soll zum Beispiel ein bestimmter Lauf sauber artikuliert und in seiner Phrase ausgestaltet werden. Inhaltlich schlägt er 5 Zielbereiche vor. Es gibt motorische Ziele, bei denen es um Spieltechnik und Körperbewusstsein geht, emotionale Ziele, die Ausdruck, Motivation, musikalische Offenheit und die emotionale Identifikation mit Musik einschließen. Es gibt kognitive Ziele. Sie denken die rationale Dimension ab. Dabei geht es beispielsweise um Musiktheorie, Werkanalyse, Hintergrundwissen und das Bewusstmachen der emotionalen und motorischen Dimensionen. Es gibt soziale Ziele, die das Lehrer-Schüler-Verhältnis oder das sensible Ensemblespiel betreffen. Und schließlich persönliche Ziele. Sie lassen sich mit den Leitzielen vergleichen, zum Beispiel musikalische Bildung oder geistige, seelische und körperliche Selbstverfügung. Alle diese Zielbereiche und Dimensionen greifen immer ineinander. Station 2 – Neugier. Als nächstes gilt es, an der Neugier anzusetzen. Durch ausreichende Abwechslung in Methoden und Lernfeldern kann man den Neugierreflex ausnutzen und somit die Schülerin motivieren. Verschiedene Lernfelder und Methoden können das persönliche Gespräch, das Üben, Spieltechnik, Körperschulung, Musiktheorie, Zusammenspiel, Auswendig- und Blattspiel, Improvisation und Komposition sein. Station 3 – Unsicherheit. Jetzt sind alle Weichen für Motivation gelegt. Allerdings kommt es im Prozess immer wieder zu Unsicherheiten. Man hat sich Ziele zu hoch gesteckt und ist nun enttäuscht oder fühlt sich hilflos, weil man keine merklichen Fortschritte macht. Wenn bei der Schülerin das Gefühl auftritt, dass sie keinen Einfluss mehr auf ihr Fortkommen hat, entsteht Stress. Fehler rücken in den Mittelpunkt des Bewusstseins und jedes Denken an vergangene und künftig mögliche Fehler lenkt nicht nur ab, sondern verunsichert mehr und mehr und zerstört letztlich auch das positive Selbstkonzept in Bezug auf die grundsätzlichen eigenen Fähigkeiten. Die Lehrerin muss an dieser Stelle dem negativen Selbstkonzept entgegensteuern. Dies kann sie durch eine gute Unterrichtsatmosphäre tun. Dazu gehören etwa ein einfühlendes Verstehen, persönliche Achtung, aber auch Gelassenheit, Geduld und Humor. Rituale helfen dabei, ein Gefühl der Kontrolle und Sicherheit aufzubauen. Letzten Endes muss die Lehrerin ihre Schülerin auch immer wieder an das schon Erreichte und ihre Erfolge erinnern. Um Verunsicherung und ein negatives Selbstkonzept abzubauen, muss die Lehrerin versuchen, das Selbstvertrauen ihrer Schülerin, wann immer möglich, zu stärken, Ängsten vorzubeugen, Möglichkeiten der Selbstkontrolle schaffen und durch eine angemessene Unterrichtsatmosphäre und Rituale ein Wohlfühlen ermöglichen. Station 4. Anstrengung. Fühlt die Schülerin sich wohl und ist bereit, Leistung zu erbringen, geht es darum, für Erfolgserlebnisse zu sorgen. Dies geschieht am besten durch Aufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades. Bei einfachen Aufgaben wächst mit steigender Anstrengung proportional die Leistung. Bei komplexen Aufgaben, wie dem Spielen eines Instruments, ist die Leistung am höchsten, wenn die Anstrengung im mittleren Bereich liegt. Da das größte Maß an intrinsischer Motivation dann gegeben ist, wenn die Ergebnisse im Vergleich zur Anstrengung am höchsten sind, ist dieser Bereich vorzuziehen. Wenn man seine Schülerin bereits gut kennt und einschätzen kann, ob sie die Leistung betreffend eher erfolgs- oder misserfolgsmotiviert ist, kann man die Schwierigkeit der Aufgaben nach oben oder unten anpassen. Oft passiert der Fortschritt im Lernprozess nicht linear, sondern schubweise. Das hat den Nachteil für alle Instrumentalisten, dass auf Anstrengung nicht immer Ergebnisse folgen. Dies kann sehr demotivierend sein und dafür sorgen, dass Schüler aufgeben wollen. In diesem Fall muss eine Lehrerin ihre Schülerin die Arbeit an sich schon als Erfolg verkaufen. Wir dürfen uns vom ausbleibenden Erfolg nicht demotivieren lassen, sondern müssen unsere Motivation daraus beziehen, dass wir es trotz ausbleibenden Erfolges schaffen, unser Arbeitspensum durchzuhalten. Es geht also immer wieder darum, Erfolge auf die Anstrengung der Schülerin und Misserfolge auf variable Faktoren zurückzuführen. So wird sie nach und nach darauf konditioniert, sich anzustrengen, was wiederum zu höheren Leistungen führt. Station 4.1 – Flow. Ist eine Musikerin im Flow, ist sie in einem höchst motivierten und absolut konzentrierten Zustand. Darum erscheint der Flow besonders wünschenswert. Wenn die Anforderungen der Aufgabe sich mit dem Können der Musikerin die Waage halten, ist die wichtigste Voraussetzung für Flow geschaffen. Der Flow tritt aber nicht sehr häufig auf, da beim Musizieren viele Kleinigkeiten schiefgehen können, die die Schülerin dazu tendieren lassen, abzubrechen und von vorn anzufangen. Daher darf die Lehrerin die Erwartungen nicht zu hoch hängen und muss ihre Aufgaben so formulieren, dass eine Konzentration auf wenige Dinge erfolgt. Aufgaben, die den Flow begünstigen, sollten der spielerischen Komponente den Vorrang geben. Dies geschieht am besten, wenn vorher beim Üben viele Details kontrollierbar gemacht wurden. Eine Aufgabe, die den Flow begünstigt, wäre beispielsweise: Spiele die Invention jetzt noch einmal ganz durch. Lass bei der Phrasierung deinen Emotionen freien Lauf, statt auf richtige Töne zu achten. Wenn du dich vergreifst, spielst du einfach weiter. Du hast das Stück genug geübt, um jederzeit wieder hineinzufinden. Im Gegensatz zum zielgerichteten Üben muss also der Verstand eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn man die Aufgabe überstrukturiert, sind Spontanität und Fließen nicht möglich. Der Flow ist immer nur dann möglich, wenn das Stück schon gut geübt oder relativ einfach ist. Unnötige Anstrengungen verhindern Flow beim Musizieren. Mit meinen Schülern habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach einer intensiven Übephase zum Abschluss der Stunde ein einfaches Duett vom Blatt sehr gut geeignet ist. Die Chance, das Stück ohne große Fehler durchzuspielen, ist spätestens bei der ersten Wiederholung groß und man kann das gemeinsame Musizieren und das Gestalten des Stückes genießen. Wichtig ist, wenn man den Flow anstrebt, dass die Lehrerin ihre Schüler die Musik so genießen lässt, wie sie sie am schönsten finden, statt eine bestimmte Stilvorlage vorzugeben. Das Spielen im Sinne von Mimikry begünstigt ebenfalls den Flow. Dabei operiert man in Scheinrealitäten. So kann eine Instrumentalpädagogin ihre Schülerin in den Als-ob-Modus schicken. Spiele die Stelle wie ein brüllender Löwe oder lass uns so tun, als wäre es ein Walzer. Sind Anleitungen, die den Leistungsdruck herausnehmen. Solche Spielhandlungen verstärken sich selbst. Die Handlungen im Mimikry sind real, aber sie haben scheinbar keine Auswirkungen auf die Realität. Somit werden mit Leichtigkeit neuroanatomische und funktionale Handlungen evoziert, sensomotorische Abläufe aufgebaut, sowie sprachliche und sozialkommunikative Kompetenzen trainiert. Es gibt sowohl aus Schüler- als auch aus Lehrerperspektive Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Motivation zu erhöhen. In erster Linie geht es dabei immer darum, den Motiven gemäß Ziele, SMART, zu formulieren. Nur so kommt man in die Phase, in der konzentriertes Üben gemäß meiner Definition aus Kapitel 1 stattfindet. Nach dem Modell des Motivationszirkels ist das die Phase der Anstrengung. Nach dem Rubicon-Modell ist es die aktionale Phase. Diese ist eine volitional geprägte Phase. Das heißt, dass Instrumentalschüler hier über Techniken verfügen müssen, die es ihnen ermöglichen, am Ball zu bleiben, um die Konzentration aufrechtzuerhalten und sich nicht ablenken zu lassen.